den Himmel oft wie ein Spiegel reflektierte. Sonnenuntergänge verwandelten den Fluss in ein wildes Farbenspiel von Dunkelrot und Orange und Gelb, weil die schwindenden Strahlen das von den Ästen hängende Louisiana-Moos durchdrangen. Die Honigbienen liebten den Garten, was auch die Absicht meines Großvaters gewesen war. Ich bin ziemlich sicher, dass er Bienen lieber mochte als Menschen. Auf dem Grundstück verteilt standen etwa 20 Stöcke. Er war Zeit seines Lebens Hobbyimker gewesen. Von Weitem hatte ich ein paar Mal nach ihnen gesehen. Und die Völker waren, das konnte ich feststellen, gesund. Momentan vermehrten sie sich rasch, wie immer im Frühling. Und ich hörte sie tatsächlich schwirren, wenn ich horchte. Und daher überließ ich sie sich selbst. Stattdessen verbrachte ich den Großteil meiner Zeit damit, das Haus wieder bewohnbar zu machen. Ich räumte die Schränke aus, stellte ein paar Gläser Honig beiseite und warf einen Karton alter Cracker, ein halbvolles Glas Erdnussbutter, ein fast leeres Marmeladenglas und eine Tüte verschrumpelter Äpfel weg. Dann beauftragte ich diverse Handwerker für die schwierigeren Arbeiten. Veranda und Terrasse waren allerdings in relativ gutem Zustand. Und dort hielt ich mich während der meisten Vormittage und Abende auf. Weshalb ich auch das mit den Mottenkugeln angefangen hatte. Als ich an jenem Morgen mit meinem Kaffee nach draußen spaziert war, hatte ich eine große Schlange auf der Terrasse entdeckt. Vor lauter Schreck hatte ich mir den halben Kaffee aufs Hemd gekippt und war hastig zurück ins Haus geflohen. Das Geräusch war mir unheimlich. Obwohl ich als Kind jeden Sommer in diesem Haus verbracht hatte, war ich nicht ans Landleben gewöhnt. Während ich mir ein frisches Hemd anzog, fiel mir ein, dass mein Großvater auf Mottenkugeln geschworen hatte. In der Scheune hatte ich gleich nach meiner Ankunft diverse Behälter entdeckt, und da ich davon ausging, dass mein Großvater nicht dumm gewesen war, hatte ich mir jetzt eine Packung geholt und verteilte die Kugeln großzügig um das Haus herum, zuerst hinten und seitlich, schließlich vorn. Da entdeckte ich erneut die junge Frau auf der Straße. Sie trug Jeans und T-Shirt, und als ich den Kopf hob, musste sie meine Augen auf sich gespürt haben, denn unsere Blicke trafen sich. Sie lächelte nicht, winkte auch nicht, zog nur den Kopf ein, als hoffte sie, mich dadurch nicht grüßen zu müssen. Gleichzeitig musste ich an die Wohnwagensiedlung denken, in der sie lebte. Sie lag am Ende der Straße, etwa 1,5 Kilometer entfernt. Aus Neugier war ich zu Anfang einmal dorthin gelaufen. Die Siedlung war erst nach meinem letzten Besuch entstanden, und ich wollte mir nur mal die Veränderungen ansehen. Mein erster Gedanke war, dass im Vergleich dazu das Haus meines Großvaters wie der Taj Mahal aussah. 6 oder 7 uralte, klapprige Wohnwagen wirkten, als wären sie wahllos auf ein Stück Brachland geworfen worden. In der hinteren Ecke standen die Überreste eines weiteren, der in Brand geraten und von dem nur die verrußte, angeschmolzene Außenhaut übrig war. Auf dem Heimweg empfand ich Mitleid mit den Bewohnern und schalt mich innerlich dafür, so ein Snob zu sein, denn ich wusste, dass ich mehr Glück als die meisten anderen gehabt hatte, zumindest in Bezug auf Geld. »Wohnen Sie hier?« hörte ich eine Stimme. Als ich aufsah, stand die junge Frau da. Sie hatte kehrt gemacht und war ein paar Meter vor mir stehen geblieben. Ganz eindeutig war sie darauf bedacht, Abstand zu halten und gleichzeitig nah genug, dass ich die hellen Sommersprossen auf ihren sehr blassen, beinahe durchsichtigen Wangen erkennen konnte. An ihren Armen bemerkte ich einige blaue Flecke, als hätte sie sich gestoßen. Sie war nicht sonderlich hübsch und strahlte etwas Unfertiges aus, was mich wieder denken ließ, dass sie eigentlich noch ein Mädchen war. Ihr misstrauischer Blick ließ vermuten, dass sie wegrennen würde, sollte ich auch nur die kleinste Bewegung auf sie zumachen. »Jetzt ja«, ich lächelte, »aber wie lange, weiß ich noch nicht. Der alte Mann ist gestorben, der früher hier gewohnt hat. Er hieß Karl.« »Das weiß ich. Er war mein Großvater.« »Ach so.« Sie schob eine Hand in die Gesäßtasche. »Er hat mir Honig geschenkt.« »Das kann ich mir gut vorstellen.« Ich war mir nicht sicher, ob es stimmte, aber ich fand, das war die richtige Antwort. Er hat gern im Trading Post gegessen, sagte sie. Er war immer nett. Bei Slow Jim's Trading Post handelt es sich um einen dieser maroden Gemischtwarenläden, wie sie in den Südstaaten allgegenwärtig waren. Und es gab ihn schon länger, als ich auf der Welt war. Mein Großvater ging bei jedem meiner Besuche mit mir dorthin. Arbeiten Sie dort? Sie nickte und zeigte auf die Schachtel. Warum legen Sie Mottenkugeln draußen aus? Jetzt erst fiel mir auf, dass ich sie noch in der Hand hielt. Heute Morgen war eine Schlange auf der Terrasse. Ich habe gehört, dass Mottenkugeln die vertreiben. Sie schob die Lippen vor und trat einen Schritt rückwärts. Na dann. Ich wollte nur wissen, ob Sie jetzt da wohnen. Ich heiße übrigens Trevor Benson. Sie starrte mich an, nahm sichtlich ihren Mut zusammen, um das Offensichtliche zu fragen. Was ist mit Ihrem Gesicht passiert? Ich wusste, dass sie die dünne Narbe meinte, die von meinem Haaransatz bis zum Kinn verlief, was meinen Eindruck verstärkte, dass sie noch ziemlich jung war. Erwachsene sprachen mich normalerweise nicht darauf an, sondern taten, als bemerkten sie nichts. Mörsergranate in Afghanistan. Vor ein paar Jahren. Aha. Sie rieb sich mit dem Handrücken die Nase. Hat das wehgetan?
Ja.
Aha, sagte sie noch einmal. Dann gehe ich wohl mal.
Ist gut?
Nach ein paar Schritten drehte sie sich plötzlich noch einmal um. Das wird nicht funktionieren, rief sie. Was denn? Das mit den Mottenkugeln. Den Schlangen sind die Piep egal. Wissen Sie das sicher?
Das weiß jeder.
Sag das meinem Großvater, dachte ich. Und was soll ich sonst tun, wenn ich keine Schlangen auf der Terrasse haben will? Sie überlegte offenbar. Vielleicht sollten Sie irgendwo wohnen, wo es keine Schlangen gibt. Darüber musste ich lachen. Sie war seltsam, ganz eindeutig. Aber ich stellte fest, dass ich zum ersten Mal lachte, seit ich hierher gezogen war. Vielleicht zum ersten Mal seit Monaten. Hat mich gefreut, Sie kennenzulernen. Ich sah ihr nach, überrascht, als sie sich langsam einmal im Kreis drehte. »Ich heiße Kelly«, rief sie. »Hat mich gefreut, Kelly.« Ich hatte Lust auf Limonade und wollte mich auf die Terrasse setzen und entspannen. Und wenn auch nur, weil mein Psychiater mir riet, mich zu entspannen, solange ich noch Zeit hatte. Er sagte, es helfe, die Dunkelheit abzuwehren. Mein Psychiater benutzte gern blumige Ausdrücke wie die Dunkelheit zur Beschreibung von PTBS, also posttraumatischer Belastungsstörung. Als ich ihn nach dem Grund fragte, erklärte er, jeder Patient sei anders und es gehöre zu seinem Job, Worte zu finden, die Stimmung und Gefühle des Betreffenden so widerspiegelten, dass er auf den mühsamen Pfad der Genesung geführt werde. Seit er mich behandelte, hatte er die PTBS schon als innere Aufruhr, Probleme, Kampf, Schmetterlingseffekt, emotionale Dysregulation, Übererregbarkeit und eben die Dunkelheit bezeichnet. Das hielt unsere Sitzungen interessant, und ich musste zugeben, dass Dunkelheit meine Empfindungen so zutreffend beschrieb wie jeder andere dieser Begriffe. Nach der Explosion war meine Stimmung tatsächlich sehr lange dunkel, so schwarz wie der Nachthimmel ohne Sterne und Mond, selbst wenn mir nicht ganz bewusst war, warum. Anfangs stritt ich die PTBS störrisch ab, wobei ich immer schon störrisch war. Um es ganz offen zu sagen, meine Wut, die Depression und die Schlafstörungen leuchteten mir damals absolut ein. Jeder Blick in den Spiegel erinnerte mich an das, was am 9. September 2011 am Flughafen Kandahar passiert war, als eine Mörsergranate neben dem Eingang des Krankenhauses, in dem ich arbeitete, einschlug, nur Sekunden nachdem ich das Gebäude verlassen hatte. Seitdem ist der Blick in den Spiegel in mehrfacher